Ich würde beginnen mit einer kurzen Wiederholung von dem, was wir das letzte Mal besprochen haben. Und danach hätten Sie die Chance, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal einzuhaken, um rauszufinden, was noch unklar ist. Wir haben begonnen mit dem Kapitel 1.1, klassische Wellen. Und der Aufhänger war hier, dass ich Ihnen im Vorfeld schon gesagt hatte, dass Wellen wichtig sind, um mikroskopische Teilchen, wie zum Beispiel Elektronen in Atomorbitalen, zu beschreiben. Und deswegen nochmal der Rückblick auf die Wellen. Hier nochmal die Möglichkeit, Sie sehen ebene Wellen, sphärische Wellen, zylindrische Wellen. Die können Sie in einer Dimension zum Beispiel aufzeichnen, indem Sie die Auslenkung über dem Ort oder über der Zeit auftragen. Die können Sie mathematisch beschreiben, wie ich es hier schon aufgeschrieben habe. Zum Beispiel über eine Sinuswellenfunktion. Das sehen Sie hier. Die Wellenfunktion Psi hängt in einer Dimension vom Ort x auf der eindimensionalen x-Achse ab, hängt von der Zeit ab und dann können Sie das aufschreiben als a, die Amplitude, mal Sinusfunktion mit dem Argument kx minus Omega t plus phi. K ist der Wellenvektor, ist invers proportional zur Wellenlänge Lambda. Omega ist die Winkelfrequenz, können Sie auch umrechnen in Nü. Und dieses Phi hier, das ist ein Phasenfaktor, mit dem Sie justieren können, welchen Wert die Welle zum Zeitpunkt t gleich 0 am Ort x gleich 0 haben soll. Eine Sinuswelle, wie sie hier beschrieben ist, breitet sich in positive x-Richtung aus. Und diese Sinuswellenfunktion ist eine von unendlich vielen Lösungen der klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung, die ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben habe. Das ist eine Differentialgleichung. Lösungen dieser Differentialgleichung sind Wellenfunktionen Psi von x und t. Und klassische Wellen in nicht-dispersiven Medien, also in Medien, bei denen sich Wellen aller Frequenzen mit der gleichen Geschwindigkeit v ausbreiten, die Wellenfunktionen gehorchen dieser klassischen nicht-dispersiven Wellengleichung. Ich hatte Ihnen außerdem noch gezeigt, dass wir oft die Wellengleichungen oder die Wellenfunktionen auch komplex schreiben mit der komplexen E-Funktion. Sehen Sie hier nochmal, Psi von x und t kann geschrieben werden als a mal e hoch ikx minus omega t plus phi. Und dann sehen Sie, ist eben diese komplexe Exponentialfunktion beschreibt ein kreisförmiges Bewegen einer komplexen Zahl in der komplexen Zahlenebene. Wenn Sie davon den Realteil bilden, bekommen Sie gerade wieder eine Kosinusschwingung. In der quantenmechanischen Wellenfunktion bleiben Sie einfach komplex und Sie haben durch diesen e hoch ikx minus omega t plus phi Faktor bekommen Sie eben ein Oszillieren vom Realteil in den Imaginärteil, in den negativen Realteil, in den negativen Imaginärteil, wieder zurück zum Realteil. Okay. Das war das, was ich wichtig fand zum Thema klassische Wellen. Ah, es gibt noch eine Sache, die ich nicht vergessen möchte. Das sind die stehenden Wellen. Die sehen Sie hier. Hier sehen Sie über dem Ort aufgetragen, auf der x-Achse, die Amplitude der Wellen und zwar verschiedene Zeiten, zum Zeitpunkt 0, zum Zeitpunkt t Achtel, t Viertel, t Halbe bis t. Und was Sie hier sehen sollen, ist, dass bei dieser stehenden Welle die Position der Knoten ortsfest ist. Das ist hier durch diese gestrichelten Linien nochmal angedeutet. Sie sehen also den Nulldurchgang der Amplitude, der bleibt immer fest an dieser Stelle. Und genau zwischen den Knoten haben Sie Wellenbäuche, die mit der Zeit von zum Beispiel dem negativen Minimum über 0 zum positiven Maximum oszillieren, wieder über 0, wieder negativ werden. Das sind stehende Wellen und Sie werden feststellen, dass in der Quantenmechanik alle stationären, also zeitunabhängigen Probleme durch solche stehenden Wellen beschrieben werden können oder mit anderen Worten die Wellenfunktion, die zum Beispiel die Elektronen in einem stationären Molekül beschreiben, das sind stehende Wellen. Dann hatten wir als zweites Kapitel die Überschrift Warum Quantenmechanik? Ich habe Ihnen ein paar Beispiele genannt, um Ihnen zu zeigen, dass man mit einer klassischen Beschreibung im mikroskopischen Bereich nicht weiterkommt. Das erste Beispiel waren stabile Atome. Hier hatte ich die falsche Hypothese aufgestellt, man könnte ein Elektron beschreiben auf einer Art Planetenbahn um den Atomkern mit einem angenommenen Gleichgewicht zwischen elektrostatischer Anziehung und Zentrifugalkraft. Sie erinnern sich, wegen der Bremsstrahlung analog zur Synchrotronstrahlung funktioniert das nicht. Das heißt, hier versagt die klassische Theorie. Dann photoelektrischer Effekt. Das ist hier nochmal auf der Folie gezeigt. Dafür hat Einstein 1921 den Nobelpreis bekommen. Das Manuskript wurde 1905 veröffentlicht. Sie sehen, hier haben Sie einfallendes Licht auf eine Metallfotokathode. Die schlägt Elektronen raus, die dann eingesammelt werden von Kollektoren durch eine Gegenspannung. Kann ich die kinetische Energie der Elektronen messen? Und was man tatsächlich feststellt, ist, dass sich in diesem Experiment das Licht verhält, wie als wenn es aus Teilchen wäre, nämlich aus Photonen. Und diese Photonen haben die Energie H mal μ. Ich schreibe hier nochmal dazu, Photonen mit einer Energie E ist H mal μ. Und wenn die Energie eines Photons ausreicht, um die Austrittsarbeit aus dem Metall zu überwinden, dann schlagen sie ein Elektron raus. Wenn sie die Frequenz dann erhöhen, dann erhöhen sie die Energie der Photonen und erhöhen damit dann die kinetische Energie der aus dem Metall geschlagenen Elektronen. Und die Intensität des Lichts regelt die Anzahl der Elektronen, aber die Intensität hilft ihnen nichts, Elektronen aus dem Metall rauszuschlagen, wenn die jeweilige Photonenergie zu niedrig ist, weil die Frequenz zu niedrig gewählt ist. Drittes Beispiel oder als Argument, warum man quantenmechanische Beschreibungen braucht, ist Welle-Teilchen-Dualismus. Ich hatte Ihnen das am Doppelspaltexperiment gezeigt, das Sie schon kannten für Licht. Hier sehen Sie das, wo Sie dann, wenn Sie die Spaltgeometrie in der Größenordnung der Wellenlänge des Lichtes verwenden, dann sehen Sie solche Interferenzmuster. Die können Sie beschreiben, indem Sie sogenannte Elementarwellen sich vorstellen, die von jedem Punkt der Spaltöffnung ausgehen und Sie sich dann anschauen, wie die Interferenz aussieht. Hier zum Beispiel kommt Wellenberg auf Wellenberg, sodass Sie hier konstruktive Interferenz haben. Das heißt, in dieser horizontalen Ausbreitungsrichtung werden Sie ein Maximum im Beugungsbild erwarten. Und wenn Sie einen anderen Beobachtungswinkel anschauen, zum Beispiel diesen hier, dann sehen Sie hier destruktive Interferenz. Wellenberg trifft mit Wellental zusammen, eine Auslöschung. Und das gibt dann genau dieses Bildchen. Entschuldigung, dieses Bildchen hier und das Beugungsbild auf dem Schirm. Und spannend ist eben, wenn man das Ganze mit Teilchen macht, die Teilchen, das können zum Beispiel Elektronen sein, haben auch ein wellenartiges Verhalten. Und zwar verhalten sie sich so, als hätten sie eine Wellenlänge, die gegeben ist als Lambda ist H, Plancksches Wirkungsquantum durch P, Impuls der Teilchen. Das ist die sogenannte de Broglie-Wellenlänge. Und wenn sie eine Spaltgeometrie haben, die in der Größenordnung der de Broglie-Wellenlänge ist, das ist im Subnanometerbereich für Elektronen, hatte ich Ihnen gezeigt, dann beobachten Sie eben auch genau solche Interferenzeffekte. Und das ist, wie gesagt, nicht vereinbar mit unserer klassischen Vorstellung. Sie sehen in diesem Experiment nämlich sowohl den Teilchencharakter, weil Sie einzelne Spots auf dem Schirm detektieren können, wenn Sie den Strom der Elektronen zum Beispiel, die Sie für dieses Experiment verwenden könnten, nur klein genug machen. Und Sie sehen aber gleichzeitig dann eben die Wahrscheinlichkeit, die diesem Beugungsbild entspricht, mit Maxima abgelöst durch Minima. Und ich hatte Ihnen auch erklärt, Sie können zeigen, dass die Elektronen durch beide Spalte gleichzeitig gehen. Das können Sie durch das einfache Experiment machen, dass Sie Elektronen auf den Doppelspalt fallen lassen und dann mit einer sehr niedrigen Rate und dann jeweils einen der beiden Spalte zuhalten. Damit zerstören Sie dieses Beugungsbild komplett. Das heißt, Sie haben dann für das einzelne Elektron eine andere Wahrscheinlichkeit, als wenn beide Spalten offen sind. Das heißt, das Elektron, was sich durch diesen Doppelspalt bewegt, muss wissen, ob beide Spalten offen sind oder nicht. Das fordert natürlich unser klassisches Verständnis hier deutlich raus. Ich glaube, das war so ungefähr der Stand von letzter Woche. Jetzt hätten Sie die Chance, dazu Fragen zu stellen. Also ich fand es auch extrem überzeugend präsentiert, aber vielleicht ist doch irgendwas noch übrig geblieben. Okay, Sie könnten natürlich ansonsten... Ah, vielen Dank, das ist nett. Ja. Sie fragen nach meinen griechischen Buchstaben. Also das ist ein kleines Omega, eine, was ist es? Eine, ja, ist da, genau. Ein kleines Pi und ein kleines Nü. Und das Nü ist die Frequenz, ist also 1 durch groß T, 1 durch die Periodendauer. Also Einheit wäre Hertz zum Beispiel, ne? Oder 1 pro Sekunde. Und also der Unterschied zwischen dem Omega und dem Nü ist, wenn Sie eine Kreisbewegung beschreiben wollen, dann würden Sie sagen, okay, ich brauche zum Beispiel eine Sekunde, um hier einmal herumzugehen. Dann hätten Sie die Frequenz Nü von einem Hertz. Und die Frequenz Omega fragt Sie, wie lange oder wie oft schaffen Sie es, einen 2-Pi-Winkel zu beschreiben, wobei eben 360 Grad gerade 2-Pi entspricht. Ja, bitte? Die Frage war, woher weiß man, ob Teilchen Wellencharakter haben oder nicht? Die Quantenmechanik sagt, dass Teilchen immer Wellencharakter haben. Wenn Sie jetzt aber an irgendeinen Tennisball denken, dann würden Sie das nicht erkennen, dass der Tennisball Wellencharakter hat, sondern Sie würden dem klare Teilcheneigenschaften zusprechen. Und das liegt daran, dass dessen der Bräu-Wellenlänge, die Sie dann ausrechnen können, einfach sehr, sehr klein ist und Sie keine entsprechende Geometrie zur Verfügung stellen können. Anderes Beispiel wäre, wenn Sie zum Beispiel einen Elektronenstrahl durch die geöffnete Tür hier schießen würden, würden Sie da auch keinen Wellencharakter feststellen, weil die Tür einfach viel, viel größer ist als irgendeine Wellenlänge, also Materiewellenlänge der Elektronen. Und erst wenn Sie zusammenbringen eine irgendwie geartete Geometrie, die in der Größenordnung der Materiewellenlänge ist, dann erst beobachten Sie das wellenartige Verhalten. Und das müssten Sie eben überprüfen, indem Sie die de Broglie-Wellenlänge angucken, wie groß ist die, und dann gucken, in welcher Geometrie schaue ich mir das Ganze an. Ich glaube, man kann einfach sagen, immer dann, wenn wir von mikroskopischen Teilchen sprechen, Atomkernen, Elektronen, und das Ganze auf Dimensionen angucken, die für uns typisch sind, also Molekülgröße, Atomgröße, dann sehen Sie diesen wellenartigen Charakter. Wenn Sie sich größere Dimensionen angucken, dann sehen Sie den eben nicht mehr. Beantwortet das die Frage?
Ja, das ist einfach Sache der Perspektive.
Die Frage, also ich muss immer Ihre Frage wiederholen, dass unser Kamerateam zufrieden ist. Das ist eine Frage der Perspektive. Lassen Sie mich überlegen, ob ich ein anderes schönes Beispiel finde. Wenn Sie Wasserwellen zum Beispiel durch den Ärmelkanal laufen lassen, der relativ breit ist, dann läuft die Wellenfront da einfach durch. Wenn Sie die Wellen durch kleinere Öffnungen laufen lassen, die Wasserwellen, ich weiß nicht, zum Beispiel zwei Hafeneinfahrten, die benachbart sind, dann sehen Sie eventuell schon Interferenzmuster. Das heißt, Sie können, wenn Sie möchten, Ihr Teilchen immer als Welle beschreiben, aber stellen dann eben fest, dass mit dieser Welle nichts Spektakuläres passiert, sondern diese Interferenzeffekte, die so spannend sind, die treten erst dann auf, wenn die Dimension der Topographie eben in die Dimension der Wellenlänge gehören. Anderes Beispiel wäre genauso Welle-Teilchen-Dualismus von Licht. Wenn Sie mit einer Taschenlampe jetzt auf zwei solche Fenster strahlen, sehen Sie kein schönes Beugungsbild irgendwo an der nächsten Hauswand, sondern erst wenn Sie eben zum Beispiel mit einem Laser auf eine Spaltgeometrie gehen, die, weiß nicht, 300, 400 Nanometer hat, dann sehen Sie diese Interferenz. Trotzdem ist das Licht der Taschenlampe natürlich auch wellenartig. Sie beobachten nur keine Besonderheit dabei. Das, so kann man es vielleicht formulieren. Mhm. Ja, hier vorne, bitte.
Also Sie sagen ja, dass zum Beispiel bei einem Einzelspalt die Größenordnung von dem Spalt Ich kann mir da auch ein bisschen vorstellen, welchen Raum das dann zwischen ist. Also wie viel größer oder kleiner das sein kann.
Also die Frage war, wie genau muss der Zusammenhang sein zwischen einer Spaltgröße und der Wellenlänge, wenn Sie einen Effekt beobachten wollen. Und die Antwort darauf ist, es muss die Größenordnung sein. Also wenn Sie, ja, der Effekt wird halt immer kleiner. Ja, Sie können sich's ausrechnen. Hatten wir das nicht sogar als Übungsaufgabe? Gab es nicht sogar eine Übungsaufgabe jetzt, bei der man ausrechnen sollte, dass irgendeine Spaltgeometrie gerade keine Interferenzeffekte zeigt? Vielleicht stand es nicht so klar formuliert da drin, aber das hatte ich jedenfalls mal gedacht, wäre auf diesem Übungsblatt, was wir heute besprechen, thematisiert worden. Dann können Sie es gleich im Anschluss auch nochmal mit den Tutoren diskutieren. Also lassen Sie mich kurz überlegen, ob ich ein anderes Beispiel finde, was Größenordnungen angeht. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Im Moment habe ich kein Beispiel parat, aber also wenn Sie sagen, Licht hat eine Wellenlänge von 500 Nanometern und Sie haben einen Spalt, der deutlich kleiner ist wie 50 Nanometer, sehen Sie auf jeden Fall Interferenzeffekte. Die Interferenzeffekte werden kleiner, wenn Sie bei 500 Nanometer sind, und sie verschwinden, wenn Sie bei 5000 Nanometer sind. So kann man es vielleicht formulieren. Ich würde an der Stelle jetzt noch ein Beispiel nachreichen wollen, zu dem mir am Dienstag die Zeit nicht gereicht hat. Und zwar die Frage von Atomspektren. Dazu zeige ich Ihnen zunächst dieses Bild hier. Sie sehen hier eine durch Hochspannung betriebene Wasserstoffentladungsröhre. Hier drin ist also Wasserstoffgas und damit durch die Hochspannung übertragen Sie Energie auf die Moleküle und die geben dann Licht ab. Dieses Licht lassen Sie hier durch einen Spalt und dann durch ein dispergierendes Element fallen. Dispergierendes Element ist ein Euphemismus für ein Prisma und dann spalten Sie das Licht aus der Entladungslampe nach seinen Wellenlängen auf. Und Sie sehen in dieser Abbildung angedeutet, dass Sie bei weitem nicht Licht aller Wellenlängen finden, sondern nur ganz bestimmte Wellenlängen, nämlich hier, hier, hier und so weiter. Diese verschiedenen Wellenlängen sind so wichtig, dass es diese Karte hier oben gibt, die sich als Spektraltafel hier darstellt. Und mit ein bisschen Fantasie können Sie erkennen, dass da so einzelne bunte Linien für verschiedene Elemente gezeigt sind. Und die Interpretation dieser sogenannten diskreten Atomspektren ist so, dass Sie mit zum Beispiel einer Hochspannung Energie auf die Atome übertragen können. Die werden angeregt und dann können diese Atome die Energie auch wieder abgeben in Form von Licht. Und das können Sie aber nur in sehr diskreten Schritten tun. Das ist diese Quantisierung der Energie. Also ein Atom kann nur ganz bestimmte Energieniveaus annehmen und wenn es dann von einem Energieniveau zurückfällt auf ein niedrigeres Energieniveau, gibt es die Energie in Form von Licht ab und das tut es eben nur bei ganz, ganz expliziten oder ganz diskreten Wellenlängen und daraus folgert man eben, dass das Atom nur bestimmte Energieniveaus einnehmen kann. Wir werden das im Detail besprechen, aber an dieser Stelle wollte ich es Ihnen einfach nur nochmal auch als Motivation zu warum Quantenmechanik liefern. Haben Sie eine Frage dazu? Die Frage war, wer nimmt in diesem Atom eigentlich Energie auf? Und die Antwort wurde gleich mitgeliefert. Das ist tatsächlich, oft sind es die Elektronen, oft sogar die außenliegenden Elektronen, die Energie aufnehmen. Und dann war die Frage, wenn jetzt ein solches Elektron Energie aufnimmt, gibt es die dann wieder komplett ab oder nicht? Das ist eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Ich versuche mich mit einer gewissen Skizze. Und zwar würde ich gerne auf einer Energieskala auftragen, dass Sie zum Beispiel hier irgendwo das Atom im Grundzustand haben. Das entspricht dann dieser Energie hier. Und dann haben Sie zum Beispiel eine Anregungsmöglichkeit. Ihr Elektron hüpft in einen höher energetischen Zustand. Der könnte hier irgendwo liegen. Oder aber auch in einen, der hier liegt oder da oder dort. Und Ihre Frage ist jetzt eigentlich, sind Übergänge möglich nur zwischen benachbarten Niveaus? Oder ist es auch möglich, dass ich eine Anregung habe in ein viel höher liegendes Niveau? Und ist es dann möglich, dass das Elektron wieder zurück in den Grundzustand springt und dabei die gesamte Energie abgibt? Oder ist es möglich, dass ich das Elektron in den höher liegenden Zustand anrege und es dann die Energien teilweise oder nur teilweise wieder abgibt? Das ist, glaube ich, die Frage. Und die Antwort darauf wird uns eine quantenmechanische Größe liefern, das sogenannte Übergangs-Dipol-Moment, was uns sagt, wie wahrscheinlich Übergänge zwischen bestimmten Niveaus sind. Ein bisschen vereinfacht wird das Ganze durch Auswahlregeln. Also Auswahlregeln sagen dann eben auch, sind Übergänge zwischen all diesen Niveaus möglich oder nur zwischen manchen. Und wir werden sehen, dass Übergänge zwischen verschiedenen Niveaus möglich sind, aber nicht zwischen allen. Also beantwortet das die Frage? Ich finde eigentlich schon. Also, der Fall, den Sie geschildert haben, ist es möglich, dass das Atom auch nur Teile der Energie wieder abgibt? Darauf ist die Antwort ganz klar, ja, es ist möglich, aber es sind nicht alle Übergänge zwischen allen Energieniveaus grundsätzlich immer möglich. Da gibt es gleich eine Frage dazu. Nein?
Anschließend?
Genau, also das ist... Tatsächlich habe ich das auch auf meiner Liste von Beispielen. Ich fand das aber so kompliziert, dass ich es dann wieder weggelassen habe. Das ist die Beschreibung von schwarzen Strahlern. Also tatsächlich können wir auch eine Spektralanalyse machen von Sternen, also nicht nur unserem Stern, sondern irgendwelchen Sternen, und können darauf rückschließen, was für Elemente da drin sind. Aber tatsächlich haben wir halt hier eine hohe Temperaturverteilung und haben dadurch eben ein sehr breites weißes Spektrum, was wir von der Sonne kriegen, was ja aber also nicht willkürlich ist, sondern wir haben ein charakteristisches Spektrum der Sonne. Das ist tatsächlich so. Ich würde Sie zu diesen Fragen einfach noch ein bisschen vertrösten wollen. Wir müssen dazu erst Atome besprechen und dann kommen wir zu den Energiespektren der Atome. Aber ich fand es eben einfach wichtig als Beispiel, dass man sieht, okay, wenn ich sowas anschaue, dann versagt sofort meine klassische Beschreibung. Und als kleine Motivation hatte ich mir hier oben drüber geschrieben, mir ist klar, dass dieses Welle-Teilchen-Dualismus vorstellungsmäßig sehr, sehr schwierig zu akzeptieren ist. Also ich würde sogar sagen, man kann sich das nicht vorstellen. Die gute Nachricht ist aber, wenn Sie sich der Mathematik anvertrauen, ist die formale Beschreibung ziemlich simpel. Und diese formale Beschreibung würde ich Ihnen jetzt liefern. Und dazu würden wir zunächst mal stationäre Probleme angucken, und ich würde vorwegnehmen, dass stationäre quantenmechanische Probleme durch stehende klassische Wellen beschrieben werden können. Das heißt, ich verwende, dass eine Wellenfunktion Psi von x und t zusammengesetzt ist aus einer Ortswellenfunktion Phi von x und einer Modulation mit der Zeit, zum Beispiel Cosinus Omega t. Das hatten wir aus dem Kapitel klassische Wellen gesehen, so kann man stehende Wellen beschreiben. Außerdem möchte ich gerne an die klassische Wellengleichung erinnern, die ich schreiben kann als d² Psi von x und t nach dx² ist 1 durch v² d² Psi von x und t nach dt². Und Ich setze jetzt die stehende Welle in diese klassische Wellengleichung ein. Dann steht auf der linken Seite d² phi von x nach dx² mal Cosinus Omega t. Das Cosinus Omega t konnte ich aus dieser Ableitung rausziehen, weil hier keine Abhängigkeit vom Ort gegeben ist. Ist gleich 1 durch v². Und jetzt muss ich auf der rechten Seite die Funktion zweimal nach der Zeit ableiten. Das heißt, phi von x bleibt einfach bestehen, weil phi von x nicht von der Zeit abhängt. Ich muss Cosinus Omega t zweimal nach der Zeit ableiten. Cosinus zweimal abgeleitet gibt minus Cosinus. Die innere Ableitung ist jedes Mal Omega. Ich habe also hier ein minus Omega Quadrat und dann noch ein phi von x mal Cosinus Omega t. Das kann ich jetzt ein bisschen umstellen. Dann bekomme ich d² phi von x nach dx² plus Omega² durch v² phi von x ist gleich 0. Dazu habe ich durch Cosinus Omega t geteilt und dann alles auf die linke Seite rübergebracht. Und jetzt setze ich in diese Gleichung ein die de Broglie-Wellenlänge. Ich verwende also jetzt, dass Lambda h durch p ist. Und jetzt muss ich noch ein paar kleine Zwischenschritte einführen. Und zwar möchte ich gerne den Impuls ausdrücken über die Gesamtenergie und die potenzielle Energie. Das würde ich machen wie p² durch 2m ist gleich e minus v von x. Diese Zeile muss ich ein bisschen erläutern. P Quadrat durch 2m ist gerade ein Ausdruck für die kinetische Energie. Das würden Sie sich nochmal zusammenbasteln können, wenn Sie sich erinnern, dass p gegeben ist als m mal v, also Masse mal Geschwindigkeit. Dann steht hier oben für p Quadrat, also m Quadrat v Quadrat. Dann teile ich es durch 2m, dann bleibt für den gesamten Ausdruck hier noch ein halb mv² übrig und ein halb mv² ist gerade der Ausdruck für die kinetische Energie. Und diese kinetische Energie ist die Behauptung, kann ich schreiben als die Gesamtenergie E minus der potenziellen Energie V, die von x abhängt. An dieser Stelle verwende ich schon seit Jahren das Bild dieser grünen Hügellandschaft, in der Sie sich so ein paar Teletubbies vorstellen können. Und Sie können sich vorstellen, dass eine Kugel oder ein Ball durch diese Hügellandschaft rollt. Und dieser Ball hat eine gewisse Energie. Und wenn der oben auf dem Berg langsam losrollt, wird er Richtung Tal immer schneller werden, weil er, bis er im Tal angekommen ist, eine ganze Menge potenzielle Energie V verloren hat und diese Energie umgesetzt hat in kinetische Energie. Und dann rollt er den nächsten Hügel wieder hoch. Dabei wird potenzielle Energie im Schwerefeld gespeichert. Die kinetische Energie wird kleiner. Mit anderen Worten, Sie können sich in dieser Hügellandschaft jeweils vorstellen, dass die kinetische Energie des Balls gegeben ist als die Gesamtenergie minus der potenziellen Energie, die gerade an dem jeweiligen Ort X vorhanden ist. Daraus ergibt sich diese Gleichung und dementsprechend kann ich die nach dem Impuls auflösen und ich kann den Impuls schreiben als p ist gleich Wurzel aus 2m mal Klammer auf e minus v von x Klammer zu Wurzelende. Damit kann ich das Lambda aufschreiben und kann damit zurück in die klassische Wellengleichung gehen und kann schreiben, Sie sehen es auf der obersten Tafel noch, da kommt also jetzt hier ins Spiel d Quadrat phi von x nach dx Quadrat plus 8 pi Quadrat m durch h Quadrat, Klammer auf, e minus v von x, Klammer zu, phi von x ist gleich 0. Dabei habe ich verwendet, dass im Kapitel klassische Wellen wir gesehen haben, dass wir das v schreiben können als Omega durch k. Und dass ich k dann eben ausdrücken kann durch das Lambda. Und für das Lambda wiederum kann ich dann h durch p einsetzen. Für p setze ich diese Wurzel ein. Wenn man das alles ordentlich macht, dann sollte das hier rauskommen. Jetzt verwende ich noch zwei Konventionen. Und zwar taucht der Aufdruck h durch 2pi so oft auf, dass er ein eigenes Symbol bekommt, nämlich ein h mit einem Querstrich, das h quer. Das h quer ist gerade das Planck'sche Wirkungsquantum h geteilt durch 2pi. Und damit Sie wieder mit den Lehrbüchern in Einklang sind, würde ich gerne aus dieser Funktion phi von x eine Funktion psi von x machen. Das ist einfach nur, um der Konvention Genüge zu tun. Und damit können wir diese Gleichung jetzt aufschreiben als minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat psi von x nach dx Quadrat plus v von x mal psi von x ist gleich e psi von x. Und diese Gleichung ist die Schrödinger-Gleichung, die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung in einer Dimension. Die ist so wichtig, dass sie als einzige Gleichung dieser Verlösung wahrscheinlich einen Rahmen bekommt. Die werden wir ständig und immer wieder rausholen. Wenn Sie diese Gleichung jetzt zum ersten Mal sehen, dann werden Sie, naja, wahrscheinlich noch nicht erkennen, was genau man damit anfangen soll. Ich versuche es an dieser Stelle mal anzureißen, aber wir werden noch ein paar Wochen brauchen, bis Sie sicher verstanden haben, wie man diese Gleichung anwenden kann. Es ist eine Differentialgleichung. Die Lösung dieser Differentialgleichung sind die Psi von x. Wir suchen also Funktionen Psi von x, die diese Differentialgleichung erfüllen. Was wir dazu reinstecken müssen, ist die Masse des Teilchens, das wir beschreiben wollen, also zum Beispiel ein Elektron. Und wir müssen reinstecken, in welchem Potential sich dieses Elektron bewegt. Da hatten Sie jetzt, hoffe ich, auch diese Teletubby-Hügellandschaft assoziiert. In der Chemie schaut man sich meistens andere Potentialverläufe an. Das sind nämlich typischerweise Potentialverläufe für ein zum Beispiel Elektron in einem Atom oder in einem Molekül. Das heißt, hier können Sie zum Beispiel irgendein elektrostatisches Potential eines Moleküls reinschreiben. Und dann wissen Sie eigentlich alles, was Sie brauchen, um diese Gleichung zu lösen. Sie bekommen dann Lösungen Psi von x, das sind Wellenfunktionen. Diese Wellenfunktionen kennen Sie schon. Das sind zum Beispiel die Atomorbitale. Die können Sie mit dieser Gleichung ausrechnen. Und was Sie auch noch ausrechnen können, ist dieses E hier, das gehört auch zur Gleichung, es ist der Energieeigenwert. Das sind dann tatsächlich die Energieniveaus, die ich vorhin einfach so als horizontale Linien hinskizziert habe und habe gesagt, ein Atom kann irgendwie nur bestimmte Energien annehmen. Das wären genau diese Energien, die hier stehen. Wie gesagt, keine Sorge, Sie brauchen es jetzt nicht im Detail verstanden zu haben. Wir kommen da immer und immer wieder darauf zurück. Aber das ist die zentrale Gleichung der Quantenmechanik, die wir im Wesentlichen immer wieder rausziehen werden, immer wieder verschiedene Potenziale einsetzen werden und gucken, wie sich Elektronen in einem Kasten, in einem Atom, in einem Molekül verhalten und welche Energieeigenwerte sie dabei einnehmen. Ich schreibe hierzu nochmal auf, das ist die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Und wir haben die abgeleitet, indem wir folgende Sachen verwendet haben. Wir haben gesagt, das Teilchen lässt sich beschreiben durch eine stehende Welle. Das war wichtig. Deswegen kamen wir auch auf die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Wir haben reingesteckt, dass sich die Wellenfunktion, die das Teilchen beschreibt, verhält wie eine klassische Welle. Deswegen haben wir die klassische nicht-dispersive Wellengleichung eingesetzt. Und wir haben eingesetzt die experimentelle Beobachtung, dass sich Teilchen wellenartig verhalten, wie als hätten sie eine de Broglie-Wellenlänge von h durch p. Und wenn man das zusammenwirft, dann kommt die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung raus. Es gibt auch noch eine zeitabhängige Schrödinger-Gleichung, die ich Ihnen an der Stelle nicht vorenthalten möchte, die wir aber in dieser Veranstaltung, wenn ich es richtig überblicke, gar nicht mehr brauchen. Die brauchen Sie aber in PC3, aber Sie haben dann einen besonders ordentlichen Aufschrieb, wenn an dieser Stelle auch die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung auftaucht. Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung ist ebenfalls die Differentialgleichung und die lautet I h quer d Psi von x und t nach dt ist gleich minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat Psi von x und t nach dx Quadrat plus v von x und t. Mal Psi von x und t. Und Sie sehen, der Unterschied ist jetzt, dass wir jetzt ein zeitabhängiges Potenzial haben. Wenn Sie nochmal das Bild von der Teletubby-Landschaft vor Augen haben, dann bewegen sich jetzt plötzlich diese Hügel hoch und runter. Das könnte zum Beispiel sein, wenn Sie beschreiben möchten, wie ein Molekül mit zum Beispiel elektromagnetischer Strahlung wechselwirkt. Dann könnte sich dort das Potenzial zeitlich verändern. Und dann brauchen Sie die jetzt zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Ich sehe momentan keine Fragen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt unsere 5 Minuten Pause bis 11:03. Ich greife nochmal zurück zu dieser Gleichung hier. Das ist die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Sie beschreiben ein stationäres Problem, zum Beispiel ein Elektron in einem Molekül. Sie haben diese etwas undurchsichtige Gleichung hier stehen. Sie würden mir vielleicht vertrauen, dass wir diese Gleichung lösen können, dass Sie eine Funktion Psi von x bekommen und dann haben Sie eine Funktion, die Ihnen sagt, das ist eine Wellenfunktion, die beschreibt man Elektronen. Ich würde nur Ihr Augenmerk auf ein kleines ärgerliches Detail lenken. Diese Funktion hier ist eine Funktion, die nur von x abhängt, Psi von x. Hier ist keine Zeitabhängigkeit drin. Das ist für eine Welle ein bisschen problematisch. Also wenn Sie an eine Welle denken, dann denken Sie an irgendwas, was sich bewegt. Und hier scheint es so zu sein, als wenn keine Zeitabhängigkeit drin wäre. Tatsächlich ist die Zeitabhängigkeit schon da, die haben wir nur rauseliminiert. Wir waren gestartet mit dem Ansatz, dass unsere Wellenfunktion eine stehende Welle sei, die zusammengesetzt ist aus einer Ortswellenfunktion oder aus einer ortsabhängigen Funktion Phi von x und irgendeinem Zeiteinteil, den ich immer Cosinus Omega t genannt habe, den ich aber dann irgendwie 2 Zeilen später rausdividiert hatte. Hier irgendwo habe ich dann durch Cosinus Omega T geteilt. Ich würde an der Stelle gerne nochmal den Zeitanteil wieder retten, damit Sie auch eine ordentliche Welle haben, wo sich auch irgendwas bewegt. Und der Ansatz hierfür ist, dass ich, wenn ich ein stationäres Problem betrachte, sowohl die zeitunabhängige als auch die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung gelten muss. Und dann kann man hier noch zwei Zeilen rechnen. Also, für stationäre Probleme gilt sowohl die zeitunabhängige als auch die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Ich schreibe zunächst die linke Seite der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung auf. Das ist I h quer d psi von x und t nach dt ist gleich. Und jetzt würde ich Sie bitten, nochmal auf den rechten Teil der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung zu starren. Und Sie sehen, dass dieser Teil, der hier rechts steht, der gleiche Ausdruck ist, wie er bei der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung auf der linken Seite steht. Und da dieser Teil links hier gleichgesetzt werden kann mit e psi, schreibe ich jetzt hier auch ein e mal psi von x und t auf. Jetzt verwende ich nochmal den Ansatz, dass die Wellenfunktion psi von x und t zusammengesetzt ist aus diesem Ortsanteil phi von x mal einer zeitabhängigen Funktion f von t und setze das jetzt in die Gleichung hier oben ein. Und dann steht hier i h quer df von t nach dt ist gleich e mal f von t. Also Sie sehen, ich habe in diese Gleichung hier psi eingesetzt mit phi von x mal f von t. Der einzige Differentialoperator, der hier drin steht, wirkt nur auf t. Das heißt, ich kann die Gleichung gleich durch phi von x kürzen, dann bleibt nur noch f von t stehen und das ist genau das, was hier steht. Und jetzt habe ich eine Differentialgleichung für f von t. Und die kann ich ein bisschen umschreiben. Zum Beispiel als df von t nach dt ist gleich minus i e durch h quer f von t. Und das ist wiederum eine Differentialgleichung, die man lösen kann. Es ist tatsächlich eine Differentialgleichung, die relativ einfach zu lösen ist, weil Sie sehen, dass hier auf der linken Seite im Wesentlichen f von t steht und beziehungsweise die zeitliche Ableitung von f von t und auf der rechten Seite steht im Wesentlichen die Funktion f von t mit irgendwelchen relativ unbedeutenden Vorfaktoren. Und dann wissen Sie schon, wenn die Ableitung einer Funktion im Wesentlichen die Funktion ist, dann handelt es sich um eine E-Funktion. Und an der Stelle werde ich unterbrochen mit irgendeiner Zwischenfrage. Ja. Ich werde nicht unterbrochen. Ich werde danach gefragt. Okay. Gut. Das heißt, die Lösung f von t ist e hoch minus i e durch h quer t. Und Sie können jetzt die Probe machen, wenn Sie f von t einmal nach t ableiten, dann kommt der Vorfaktor in diesem Exponentialargument nach vorne und alles passt. Und daraus wiederum folgt, dass die Wellenfunktionen, die stationäre Probleme beschreiben, gegeben sind als psi von x und t. Und dieses psi von x und t setzt sich zusammen aus dem ortsabhängigen Anteil phi von x mal e hoch minus i e durch h quer t. Und das schreiben wir oft nicht so hin. Sondern was wir im weiteren Verlauf dieser Vorlesung machen werden, ist, wir werden dieses Psi von x ausrechnen und wir alle gehen dann stillschweigend davon aus, dass wir ja alle wissen, dass wenn wir eine Wellenfunktion Psi von x schreiben, wir immer wissen, dass die auch zeitabhängig ist und wir wissen immer, dass die mit dem Term e hoch minus i e durch h quer t oszilliert. Wir schreiben es normalerweise nur nicht hin. Vielleicht erinnere ich Sie in 2 Wochen nochmal dran oder sowas an der entsprechenden Stelle. Gut, und das liegt daran, das ist natürlich eine stehende Welle und wir waren schon immer davon ausgegangen, dass es sich hier um stehende Welle handelt. Jetzt kommt die Frage. Die Frage war, wenn wir ein Atomorbital haben, dann bewegen wir uns noch in 3 Dimensionen. Hier ist es nur 1 Dimension. Das ist einfach an dieser Stelle didaktische Reduktion. Wir fangen mit 1 Dimension an. Wir werden es dann vielleicht noch nächste Woche auf 3 Dimensionen erhöhen und werden dann aber feststellen, dass 3 Dimensionen bei weitem nicht ausreichen. Und zwar deswegen nicht, weil die Wellenfunktion in einem Raum sich abspielt, in den alle Teilchenkoordinaten eingehen. Das heißt, wenn Sie ein Elektron haben, dann haben Sie für dieses eine Elektron 3 Ortskoordinaten, x, y, z zum Beispiel. Wenn Sie aber ein Molekül angucken, was 2 Elektronen hat, dann haben Sie schon 6 Koordinaten, nämlich die 3 Ortskoordinaten für das erste Elektron, die 3 Ortskoordinaten für das nächste Elektron. Und deswegen muss dann die Wellenfunktion, die das System beschreibt, auch 6-dimensional sein. Und ein Elektron oder ein System mit 2 Elektronen ist ja noch vergleichsweise langweilig für Sie als Chemiker. Also Sie werden sehen, die Dimensionen explodieren in ihrer Dimensionalität. Das ist aber kein grundsätzliches Problem. Dauert nur noch ein bisschen. Jetzt kann ich Ihnen noch ein bisschen mein Leid klagen. Das sieht nämlich so aus, dass ich nochmal ein Kapitel brauche, in dem Sie noch keinen direkten Zusammenhang zu Ihrer Lebenswirklichkeit als Chemie- oder Nanoscience-Studenten sehen. Ich muss nochmal ein formales Kapitel einführen. Ich verspreche Ihnen, dass ich wirklich nichts, aber überhaupt gar nichts mache, was nicht unbedingt notwendig wird, um chemische Systeme zu beschreiben. Also da würde ich Sie einfach um einen Vertrauensvorschuss bitten, dass ich Sie nicht mit irgendwelchem irrelevanten Müll zu belästige, sondern dass wir all das brauchen. Aber ich muss ein bisschen Grundlage schaffen, bevor wir uns dann irgendwie einem Atom oder sowas nähern können. Für mich ist es gut, dass Sie keine Wahl haben. Also ich würde einfach weitermachen. Aber ich würde Sie gerne mitnehmen und Ihnen sagen, lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Ihnen das jetzt sehr, sehr theoretisch vorkommt. Wobei, was ich auch witzig finde, wir werden ja auch irgendwann eine Vorlesungsevaluation haben. Und in meiner letzten Vorlesungsevaluation zur Einführung in die theoretische Chemie war ein Statement drin. Da war der Hinweis, die Vorlesung sei doch sehr theoretisch, was natürlich wahrscheinlich in der Natur der Sache liegt. Gut, dann, das Kapitel 4 hat schon einen tollen Namen, das heißt Operatoren, Observable Eigenfunktionen Eigenwerte. All diese Dinge brauchen wir in der Quantenmechanik und ich würde Ihnen versuchen, einen groben Abriss darüber zu geben, was Sie darunter verstehen können. Operatoren sind Rechenanweisungen. Ich habe hier ein Beispiel, was ich nicht so richtig hilfreich finde, aber ich habe es schon mal rausgesucht, dann schreibe ich es auch auf. Das Beispiel wäre, Masse mal Beschleunigung m d² x nach dt², Masse mal Beschleunigung ist Kraft f von x und t. Also ich spreche jetzt von klassischer Mechanik. Ja? Also Sie wollen irgendwie, was weiß ich, eine Rakete beschreiben oder irgend sowas. Ja? Dann ist Kraft ist Masse mal Beschleunigung, das können Sie so aufschreiben. Und wenn Sie jetzt ausrechnen wollen, wie schnell die Rakete zum Zeitpunkt t2 ist, dann können Sie es aufschreiben als V von T2 ist gleich V von T1 plus 1 durch M Integral von T1 bis T2 F von x und t dt. Ich will hier inhaltlich überhaupt gar nicht auf irgendwelche Beschreibungen von irgendwelchen Raketen raus. Ich hoffte nur, dass Sie die Gleichung, die hier unten steht, vielleicht irgendwie schon beim Abitur gesehen haben. Wenn Sie sich die Geschwindigkeit von irgendeinem Objekt ausrechnen wollen, dann nehmen Sie dessen Anfangsgeschwindigkeit und gucken dann an, wie die Kraft auf dieses Objekt wirkt. Inhaltlich spielt es überhaupt gar keine Rolle. Ich will Ihnen nur erklären, was ein Operator ist. Und der Operator oder die Operatoren, die Sie hier anwenden, gehen wie folgt. Erstens, der erste Operator wäre, integrieren Sie f von T1 bis T2. Der zweite Operator wäre, teilen Sie dann durch die Masse. Der dritte Operator wäre dann, addieren Sie v von T1 und dann haben Sie das Ergebnis. Also Operatoren sind im Wesentlichen einfach Schritte in einem Rezept. Und für die haben wir bestimmte Symbole eingeführt, zum Beispiel der Operator integriere, sieht halt aus wie so ein Fleischerhaken oder sowas. Ja. Das sind Operatoren. Jetzt kommen wir zu Observablen. Observable sind messbare Größen. Messbare Größen. Zum Beispiel Energie, Impuls, Ort, Drehimpuls und so weiter. Das heißt, Sie können irgendein Teilchen experimentell untersuchen und können dabei irgendwelche Größen messen, wie zum Beispiel eben Impuls. Und diese Größen, die Sie messen können, heißen Observable. Und das Attraktive in der Quantenmechanik ist jetzt, dass es für jede Observable einen zugehörigen Operator gibt. Zu jeder Observable gibt es einen entsprechenden Operator. In dieser Vorlesung werden Operatoren immer mit einem kleinen Dach gekennzeichnet. Wenn ich also den Operator O schreiben wollte, dann würde ich ein O malen und dann so ein kleines Dach oben drüber. Das wäre der Hinweis, hier handelt es sich also um einen Operator O. Und eine der großen Rechentricks der Quantenmechanik ist, wenn Sie wissen möchten, welche Möglichkeiten es denn für Ihre Observable gibt, welche Möglichkeiten zum Beispiel das System hat, einen bestimmten Energiewert einzunehmen oder welche Möglichkeiten es gibt, welchen Drehimpuls das System hat, dann können Sie immer eine Gleichung aufschreiben, eine Eigenwertgleichung, die immer der gleichen Prinzip folgt. Sieht die Eigenwertgleichung so aus, dass Sie einen Operator O anwenden auf eine Wellenfunktion Psi und Ich fange mal von vorne an. Sie schreiben eine Gleichung auf, die heißt Operator auf Psi gibt Eigenwert mal Psi. Das ist eine Eigenwertgleichung deswegen, weil Sie hier einen Operator auf eine Funktion anwenden und solche Funktionen Psi suchen, bei denen der Operator angewandt auf Psi gerade wieder die Funktion Psi ergibt, nur mit einem Vorfaktor multipliziert, diesem Vorfaktor a. Das ist der sogenannte Eigenwert. Das haben Sie bei Herrn Luig irgendwann mal gemacht, wurde mir jedenfalls versprochen. Im Allgemeinen hat so eine Eigenwertgleichung viele Lösungen. Damit Sie da nicht durcheinander kommen, nummerieren wir die Lösungen durch mit einem n. Wir schreiben hier ein psi n hin. Und zu jeder Funktion Psi n, die Lösung dieser Eigenwertgleichung ist, gehört ein Eigenwert a und der kann auch unterschiedlich sein, deswegen hat er auch den Index n. Ich bringe Ihnen sofort das Beispiel, dann glaube ich, wird es, so hoffe ich jedenfalls, klarer. Nehmen Sie an, der Operator O sei d nach dx. Also der Operator entspricht der Rechenvorschrift leite nach x ab. Und gehen Sie davon aus, dass die Funktion psi von x gegeben sei als a mal e hoch i kx plus b mal e hoch minus i kx. Jetzt können Sie überprüfen, ob die Funktion psi eine Eigenfunktion zum Operator O ist, indem Sie sowohl die Funktion als auch den Operator in einer solchen Eigenwertgleichung aufschreiben. Das kann man flugs machen. Operator O auf Psi von x ist d nach dx auf Psi von x. Und das heißt, ich muss diese Funktion Psi von x einmal nach x ableiten. Das a mal e hoch ikx abgeleitet gibt ein ika mal e hoch ikx. Jetzt kommt noch der zweite Teil, das gibt ein minus ik, das minus kommt aus dem Exponenten, minus ikb. Mal e hoch minus ikx. Und das kann ich zusammenfassen als i mal k mal Klammer auf a mal e hoch ikx minus b mal e hoch minus ikx. Und die Analyse dieser Rechnung zeigt, dass psi keine Eigenfunktion zum Operator ist. Das wäre mir wirklich wichtig, dass Sie das mitnehmen. Und das ist auch nicht so schwer. Ich gebe mir auch nochmal große Mühe. Die Frage ist, wenn ich den Operator O auf die Funktion Psi anwende, kommt dann wieder die Funktion Psi raus, nur mit einem Vorfaktor. Das ist das, was hier oben steht. Hier steht, ich suche Funktionen Psi, bei denen der Operator O angewandt auf die Funktion nur ein Vorfaktor mal der Funktion ergibt. Da haben Sie gleich eine Frage dazu. Vielen Dank. Also aus dem Publikum kam gerade freundlicherweise der Hinweis, wäre dieses Zeichen hier ein Plus, dann wäre Psi eine Eigenfunktion zum Operator O. Denn dann wäre Operator O auf Psi angewandt einfach nur ein Vorfaktor, nämlich ik, mal der gleichen Funktion nochmal. Aber hier steht ein Minus. Und deswegen ist die Funktion Psi von x keine Eigenfunktion zum Operator O. Ich mache ein zweites Beispiel und Sie brauchen keinerlei mathematisches Verständnis, um zu wissen, dass dieses zweite Beispiel vermutlich jetzt eins sein wird, wo die Funktion Psi eine Eigenfunktion zum Operator O ist, damit Sie beide Fälle mal gesehen haben. Dazu würde ich aber eben nochmal eine Tafel wischen. Die Funktion Psi von x sei immer noch die gleiche, nämlich a mal e hoch ikx plus b mal e hoch minus ikx und der Operator O sei d Quadrat nach dx Quadrat. Und wenn ich das aufschreibe, dann bekomme ich d Quadrat nach dx Quadrat auf Psi von x ist gegeben, dann als, naja, und jetzt muss ich eben hier ik, also das e hoch ikx zweimal nach x ableiten, dann bekomme ich ein ik in Klammern zum Quadrat mal a mal e hoch ikx plus, Klammer auf, minus ik in Klammern zum Quadrat mal b mal e hoch minus ikx. Sie sehen, hier in den Klammern steht jeweils die innere Ableitung im Exponenten, um zweimal nach x abzuleiten, zum Quadrat. Und ik Quadrat gibt ein minus k Quadrat und minus ik Quadrat gibt auch ein minus k Quadrat, sodass ich also hier das Ganze schreiben kann als minus k Quadrat mal Psi von x. Die Analyse hieraus würde sein, die Funktion Psi von x, so wie sie hier gegeben ist, ist eine Eigenfunktion zum Operator O, so wie er hier gegeben ist, mit einem Eigenwert von minus k Quadrat. Also mathematisch scheint Ihnen das klar zu sein. Jetzt nochmal vom Inhalt her. Wir haben in der Quantenmechanik Operatoren. Jeder Observable hat einen Operator. Und wir stellen dann in der Quantenmechanik Eigenwertgleichungen auf, indem wir sagen, wir suchen Wellenfunktionen Psi, die Eigenfunktionen zum Operator sind, und die Eigenwerte, ich brauche nochmal Ihre volle Aufmerksamkeit, bitte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie diskutieren fachlich, dann involvieren Sie uns alle, das wäre großartig, oder Sie diskutieren über, weiß nicht, den Speiseplan der Mensa, dann warten Sie noch kurz. Aber Sie sehen so engagiert aus, dass Sie wahrscheinlich fachlich diskutieren, dann machen Sie es laut. Worüber rätseln Sie? Okay, die Frage ist, warum kann es sein, dass ik quadriert das gleiche ist wie minus ik quadriert ist? Und die Antwort darauf, oder ein Beispiel darauf wäre, 2 zum Quadrat ist 4 und minus 2 zum Quadrat ist auch 4. Und i Quadrat gibt minus 1. Genau, also die Frage war, spielen die besonderen Eigenschaften von dem i hier eine Rolle? Und die Antwort wäre nein, wenn da jetzt irgendwie ein j stehen würde, dann würde tatsächlich hier stehen j Quadrat k Quadrat, was auch okay wäre. Okay, ich habe jetzt noch 5 Minuten, um den Bogen wieder zurückzuschlagen zur Quantenmechanik. Das war jetzt reine Mathematik. Ja? Was ich Ihnen gezeigt habe, ist, wie funktioniert eine solche Eigenwertgleichung. Sie haben Operatoren, Sie haben Funktionen und wenn Operator auf Funktion Zahl mal Funktion gibt, dann nennt man das Eigenfunktion und diese Zahl hier ist der Eigenwert. In der Quantenmechanik, und jetzt kommt sozusagen der Ringschluss. In der Quantenmechanik haben Sie Observablen, Energie, Impuls und so weiter. Die haben Operatoren und zu jedem Operator gibt es einen Satz von Eigenfunktionen, die diese Gleichung lösen und einen Satz von Eigenwerten. Und die Eigenwerte sind genau die, die Sie in Experimenten beobachten als Messergebnis Ihrer Observable. Sie kennen tatsächlich schon ein Beispiel für eine solche Eigenwertgleichung. Die habe ich nämlich vorsorglich nicht von der Tafel weggewischt. Die steht hier. Das ist die Schrödinger-Gleichung. Und die Schrödinger-Gleichung ist eine Gleichung genau dieser Funktion hier. Und um das zu erkennen, unterstreiche ich nochmal das, was den Operator O in der Schrödinger-Gleichung ausmacht. Der Operator O wirkt auf die Wellenfunktion Psi. Was wirkt hier auf die Wellenfunktion Psi? Da wirkt einmal dieses minus h quer Quadrat durch 2m. Da wirkt diese zweifache Ableitung nach dem Ort. Und da wirkt diese Multiplikation mit v von x. Das ist der Operator. Ich schreibe das vielleicht zur Sicherheit nochmal unten drunter. Wir haben also in dieser Gleichung hier einen Operator, der heißt minus h Querquadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x. Und dieser Operator, den ich hier in geschweifte Klammern setze, der wirkt auf die Funktion Psi von x und das gibt e mal Psi von x. Das hier ist eine Eigenwertgleichung, die genau diese Form hat. Operator auf Psi gibt Eigenwert mal Psi. Operator auf Psi gibt Eigenwert mal Psi. Und dieser Operator hier ist einer Observablen zugeteilt. Und Sie könnten meinen Arbeitstag zu einem erfolgreichen Arbeitstag machen, wenn Sie mir sagen könnten, Zu welcher Observable gehört dieser Operator, der hier in geschweiften Klammern steht? Sie machen mich sehr glücklich, genau. Dieser Operator hier liefert uns einen Eigenwert E und dieser Eigenwert war gerade die Gesamtenergie. Das heißt, das hier in geschweiften Klammern ist der Operator für die Gesamtenergie E. Und dieser Operator ist so unglaublich wichtig, dass er einen eigenen Namen bekommt. Das ist der sogenannte Hamilton-Operator. Und dieser Hamilton-Operator, den kann ich abkürzen, das ist nicht sehr einfallsreich, mit einem H für Hamilton. Da es ein Operator ist, machen wir ein kleines Dach drüber. Dieser Hamilton-Operator wirkt auf Psi. Und ich suche genau solche Funktionen Psi, bei denen die eine Eigenfunktion zum Hamilton-Operator sind. Und dann haben sie einen Eigenwert E multipliziert mit Psi. H Psi ist E Psi, das ist die Kompaktschreibweise für die Schrödinger-Gleichung. Hamilton-Operator wirkt auf Psi und ergibt Energieeigenwert mal Psi. Damit können Sie immer noch nicht viel anfangen. Aber wir nähern uns mit großen Schritten der Frage, was das alles soll. Und eine Möglichkeit wäre eben, schreiben Sie den Hamilton-Operator für zum Beispiel eines dieser Atome hier auf, die hier auf dieser Spektraltafel sind. Lösen Sie die Schrödinger-Gleichung, kriegen dann verschiedene Energieeigenwerte raus und diese Energieeigenwerte liefern Ihnen gerade diese Spektrallinien. Aber wir haben noch ein ganzes Semester Zeit, heute nicht mehr, meine Zeit ist abgelaufen. Ich wünsche Ihnen schöne Übungen, eine gute Mittagspause, schönes Wochenende, bis nächsten Dienstag. Vielen Dank.